Wir sind zurück mit einer neuen Folge Salon Frufru, dem Podcast des U-Instituts. Ich bin Felix Jung und habe heute Professor Dr. Hartmut Kopf zu Gast. Professor Dr. Hartmut Kopf ist Berater für digitale soziale Innovationen und Professor am Institut für soziale Innovationen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und er ist wissenschaftlicher Partner im Projekt Gesellschaft der Ideen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen wurde und nun vom U-Institut inhaltlich begleitet wird. Herr Kopf, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, Herr Jung.
Ich starte unseren Podcast gerne mit der allbekannten Frage. Wenn Ihr Beruf eine Bühnenshow wäre, wie würde diese Show heißen und welche Rolle würden Sie spielen?
Im Prinzip ist mein Beruf auch eine Bühnenshow, da ich versuche, auf die Bühne verschiedene Akteure zu bringen. Und das ist dann auch schon der Titel der Bühnenshow, Let's Fetzen Network. Und meine Rolle wäre entweder Spider-Man, um im Netzwerkbild zu bleiben, oder Borderman in Anlehnung an meine Borderline-Funktion im mehrfachen Überschreiten von Grenzen zwischen Theorie und Praxis, zwischen sozialem und unternehmerischem und digitalem und analogem.
Das klingt ja schon mal spannend. Ich würde direkt am Anfang gerne zu sprechen kommen auf das Thema soziale Innovationen, beziehungsweise wie Sie das definieren. Als ich an meine Uni-Zeit zurückgedacht habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, musste ich daran denken, dass ich den teilweise etwas trockenen Anfang von Seminaren immer ganz gut fand, wo man sich auf Definitionen einigen musste und die ausdiskutieren musste. Und gerade beim Thema Innovation gibt es ja, je nachdem aus welchem Bereich man kommt, sehr unterschiedliche Blickwinkel, was denn nun eine Innovation, geschweige denn eine soziale Innovation ist. Wie ist denn Ihre Definition dafür?
Meine Definition ist auch eine ganz offizielle, nämlich die des ersten vom BMBF geförderten Forschungsprojektes zu dem Thema soziale Innovation in Deutschland 2011 bis 2014. Und als Ergebnis dieser Arbeitsphase dieses Projektes haben wir es damals wie folgt definiert: neue soziale Praktiken, die gesellschaftliche Herausforderungen kontextbezogen, zielgerichtet und das Gemeinwohl fördernd adressieren. Das kann man auch kürzer machen: neue Praktiken zum Gestalten sozialer Veränderungen. Ein Hinweis zum Spezifikum auf das Gemeinwohl fördernd ist in unserer Definition extrem relevant. Es gibt andere, beispielsweise Kollege Jürgen Howald, der von der Soziologie kommt und sagt, es muss nicht unbedingt eine soziale Innovation immer auch das Gemeinwohl im Blick haben.
Was hätte sie stattdessen im Blick?
Wertfreier. Es kann eine soziale Innovation einfach auch eine andere soziale Praxis sein, die de facto nicht dem Gemeinwohl nützt, sondern anderen Einzelnen. Mhm. Das ist dieser normative Zugang zu dem Ganzen und mich eint dieser normative Zugang auch mit dem CSI, mit dem Zentrum für Social Invest und Social Innovation. Da haben wir ja den Georgi Glev als Jurymitglied im Wettbewerb. Die kommen auch aus dieser Wohlfahrtsverbandsforschung und da ist das Thema Gemeinwohl immer implizit. Ein Soziologe denkt wertfreier. Soziale Arbeit kann immer nur wertorientiert gemacht werden und deswegen ist da Gemeinwohl in unserem Blickwinkel immer mit drin.
Da fällt mir ein, gerade so im Bereich technische Innovationen geht es, je nachdem, wen man fragt, auch immer sehr stark darum, ist eine Innovation schon etwas, was theoretisch in einer Schublade liegt, oder ist eine Innovation erst eine Innovation, wenn sie den Markteintritt schafft und dann am besten auch noch tatsächlich von den Leuten angenommen und umgesetzt wird? Wie ist das bei sozialen Innovationen? Können Sie mit dem Ansatz ihn darauf auch anwenden?
Ja, klar. Innovationsmanagement und das Einführen von Innovationen, seit Schumpeter in der Betriebswirtschaft ja auch gang und gäbe. Der Unterschied zwischen einer Idee, das ist die in der Schublade, und einer Innovation, das ist das, was sich am Markt auch schon durchgesetzt hat oder am sich durchsetzen befindet, das ist schon relevant. Eine bloße Idee hilft noch keine soziale Praxis zu gestalten, schon gar nicht die soziale Praxis zu verändern.
In welcher Form wird an der Universität an sozialen Innovationen geforscht? Und welche Themen bzw. Schwerpunkte sind da gerade im Moment besonders interessant bei Ihnen?
Ich fange mit den Schwerpunkten an, da wir eine Hochschule der anwendungsorientierten Art sind und ich, wie gesagt, als Honorarprofessor ja aus der Praxis komme und für die Praxis arbeite, sind bei uns die praxisrelevanten Themen und die sind aktuell im Sozialen, in der Sozialwirtschaft, alles rund um Post-Covid und Arbeitswelt, also Post-Covid als grundsätzliches und dann der eine Aspekt, andere Formen der Arbeit. Wir machen gerade einen Podcast, das gab es vor anderthalb Jahren in der Form auch noch nicht. Wir alle machen Zoom, das heißt, da verändert sich die Arbeitswelt. Und das zweite Thema ist das Thema Gesundheit, Pflege, alles rund um dieses Themenfeld und auch immer mit dem Vorsatz digitale Gesundheit. Also das sind die zwei Themen. Wie arbeiten wir da dran? Sehr stark praxisorientiert durch Eingaben. Und jetzt kommt meine Rolle als Aufsichtsrat des Verbands für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Da sind 70 große Sozialunternehmen, die eben zum Thema Innovationen im Sozialen verschiedene Fragen haben. Auch Fragen mit Blick auf Digitalisierung. Und da werden solche Fragen an uns herangetragen und die bearbeiten wir dann in der Regel in der Form von Social Innovation Labs mit studentischer Unterstützung. Das heißt, das ist dann zum einen der Teil der Lehre für die Studierenden, aber zum anderen auch das Zusammenbringen unterschiedlicher Zielgruppen.
Wie genau erforscht man so eine soziale Innovation? Also an welchen Faktoren kann man denn festmachen, dass eine soziale Innovation erfolgreich war? Insbesondere, weil natürlich dieser soziale Aspekt, also zumindest so nach meinem Straßenwissen, relativ schwer messbar ist. Ne? Inwiefern hat sich die Gesellschaft verändert, ist natürlich eine sehr knifflige Frage, kann ich mir vorstellen.
Also wir fangen deswegen Social Innovation Labs und Kreieren von sozialen Innovationen. Unser Schwerpunkt jetzt an der Hochschule, aber ich beantworte den zweiten Teil Ihrer Frage gleich. Unser Schwerpunkt an der Hochschule ist das Entwickeln von neuen Ideen, das ansatzweise Implementieren über meine Netzwerkverbindungen und dann geht es natürlich darum, die Wirkungen zu messen. Das ist jetzt nicht unser Part, das machen dann eher die Kolleginnen und Kollegen des CSI in Heidelberg, hatte ich ja eben schon angewandt. Da gibt es sehr solide und saubere Social Return on Investment oder Invest-Kriterien, an denen man eine Wirkung messen kann. Das Problem mit den Wirkungen, ob ein Produkt im technischen Bereich funktioniert, sieht man relativ schnell. Ob ein Produkt im betriebswirtschaftlichen funktioniert, sprich ein gutes Auto wird gekauft oder nicht gekauft, funktioniert auch relativ schnell. Ob eine soziale Praxisveränderung tatsächlich zu einer positiven Wirkung im Sinne von Impact gesellschaftlicher Veränderungen führt, das zeigt sich immer erst in einem weit längeren Horizont. Und damit habe ich die Frage beantwortet. Das Problem mit der Wirkungsmessung ist im Sozialen gar nicht mal das Kriterium, Thema, sondern der Zeithorizont. Ob eine, ich übertrage es auf die soziale Arbeit, ob in der Erziehung eines Jugendlichen, der Probleme hat, alles gut gegangen ist und er erfolgreich im Leben Fuß fassen wird, sieht man, wenn überhaupt, erst 10, 15 Jahre später.
Ja, das stimmt. Absolut. Genau, das macht wahrscheinlich dieses die Rechtfertigung auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle etwas schwierig. Könnten Sie noch ein bisschen mehr darauf eingehen, welche Relevanz beziehungsweise welche Chancen denn solche Innovationen generell für unsere Wirtschaft, Gesellschaft und zum Teil vielleicht auch Politik haben, generell, wenn wir in die Zukunft schauen?
Chancen würde ich jetzt ersetzen durch Notwendigkeiten. Ich mache es mal ganz praktisch. Die Technik, ich habe mal eine Zeit bei Daimler-Benz in der Kommunikation gearbeitet. Deswegen kommen bei mir immer wieder Bilder aus der Automobilwirtschaft. Die kleinen Motoren, die wenig Benzin verbrauchen, sind schon lange da. Die will nur keiner fahren. Das heißt, es braucht eine soziale Innovation im Sinne von Veränderung einer gesellschaftlichen Praxis, dass ich auch das kleine Auto fahren will. Und insofern, es braucht die sozialen Innovationen, das ist der eine Teil. Das andere, soziale Innovationen im Sinn von verbesserte digitale Möglichkeiten, beispielsweise Einsatz von KI in der Pflege, das ist zum einen eine technische Innovation, aber die soziale Innovation dahinter, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird, dann muss sie eingesetzt werden wollen von den Menschen, die mit ihr arbeiten, das heißt mit den Pflegekräften. Und es muss auch der Diskurs dazu schon geführt sein. Insofern braucht es immer diese Verbindung zwischen sozialen und technischen Innovationen. Nicht vor, nicht nachgeschaltet, sondern integral. Keine Technik setzt sich durch, wenn sie irgendwie gesellschaftlich noch nicht angekommen, diskutiert ist. Bei Smartphones, die einfach nur Spaß machen und helfen, ist das ein ganzes Stück einfacher.
Ah ja, das macht Sinn. Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Dann würde ich gerne jetzt auf das Projekt Gesellschaft der Ideen zu sprechen kommen, das ja gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und bei uns im U-Institut inhaltlich ausgestaltet wird. Was ist denn Ihre Rolle in diesem Projekt? Wie arbeiten Sie dort und was bringen Sie dort ein?
Ich habe mich über die Möglichkeit des Forums ja tatsächlich auf den Maiplatz begeben, meinen Steckbrief dort digital hinterlegt und aufgrund dieses Steckbriefes haben mich dann auch zwei konkrete Preisträger aus den 30 Ideen angefragt, ob ich ihnen nicht mein Know-how und vor allen Dingen auch mein Praxis- und Netzwerkwissen zur Verfügung stelle, um bei der Konzepteinreichung jetzt vor wenigen Wochen ja auch passiert, aktiv mitzuarbeiten. Das war die bisherige Rolle und bei beiden Projekten in unterschiedlicher Intensität, bei dem einen ein wenig, bei dem anderen richtig intensiv, weil da habe ich im besten Sinne Blut geleckt, würde ich gerne einen Teil meiner Kapazitäten da auch einbringen. Insofern, ich bin jetzt vom engagierten Zuschauer und interessierten Begleiter, weil wie gesagt, seit 2014 begleitet mich das Thema und ich darf für mich auch sagen, ich habe schon ganz früh so im Rahmen meiner Möglichkeiten soziale Innovationen auf die Agenda mitsetzen können, bin ich da immer dabei. Aber jetzt bin ich bei dem Projekt Gesellschaft für Ideen richtig fiebernd dabei und kann es kaum erwarten, bis, ich glaube, 24. August oder sowas wird die nächste Stufe bekannt gegeben. Und da hoffe ich, dass mindestens eines der Projekte, das ich bisher begleiten durfte, dass das in die nächste Stufe kommt.
Was sind denn so zentrale Themen gewesen, die Sie dort als Berater bzw. wissenschaftlicher Partner einbringen konnten bei den Teams?
Das sind dann tatsächlich weniger jetzt die wissenschaftlichen Themen, wobei doch beide hatten, die einen kommen aus der Gesundheit von der Universität, die anderen kommen aus der Betriebswirtschaft, hatten mit der klaren Aussage, und jetzt sind wir wieder bei Ihrer zweiten Frage, was ist denn eigentlich eine soziale Innovation, hatten Schärfungsfragen, was ist denn an unserer Idee eine soziale Innovation. Das heißt, da habe ich mein fachlich-wissenschaftliches Feld mit reingebracht und bei den anderen oder bei den beiden ist es aber mehrheitlich darum gegangen. Ich habe Zugänge, ich verstehe Zielgruppe, weil ich aus der jeweiligen Zielgruppe komme. Bei den einen geht es kranke Menschen, bei dem anderen geht es um alte Menschen. Und in beiden Feldern habe ich berufspraktische Zugänge und habe dann da einfach nach der Partizipationsmöglichkeit der Zielgruppe mitgedacht. Und soziale Innovationen können auch immer nur mit Zielgruppe auch partizipativ entwickelt werden.
Wenn Sie dann im Rahmen dieses Projektes an der Schnittstelle, wo ja sozusagen Wissenschaft auf UnternehmerInnentum trifft, arbeiten, was sind so Reibungspunkte, die dort auftreten?
Reibungspunkte, und jetzt rekurriere ich auf mein Beiratsmitgliedsdasein in einem anderen BMBF-Projekt vom CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Da gibt es aktuell ein Projekt zum Thema Innovationen aus Hochschulen und meine Erfahrungen als Begleiter zeigen mir, und das ist jetzt ganz wenig verwunderlich, Herr Jung, Hochschule und Wissenschaft ist schlicht und einfach in ihrem Denken und in ihren Prozessen viel zu langsam im Vergleich zu dem, was sich denn die unternehmerische, sozialunternehmerische Praxis wünscht. Die haben eine Idee, die wollen was umsetzen und dann macht die Hochschule oder machen Hochschulen oftmals sehr lange dran rum. Umgekehrt, wenn Hochschulen eine Idee haben, können sie innerhalb des Hochschulrahmens, brauchen sie viel zu lange, bis eine Sache entwickelt ist, um es mal konkreter zu machen. Bei dem CHE-Projekt gab es die Entwicklung einer App, die hätte jedes Startup oder jeder Social Entrepreneur in einem Zehntel bis einem Viertel maximal der Zeit unter die Füße bekommen, an den Start gebracht. Bei Hochschulen hat es länger gedauert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist Sozialunternehmen und damit komme ich an die Grenzen der Innovationsforschung aus sozialer Perspektive. Die Ressourcen für soziale Innovationsforschung sind relativ begrenzt, viel begrenzter wie im Bereich technische, technologische Innovation.
Was glauben Sie, woran liegt das? Warum? Also das klingt ja immer sehr danach, als ob es einfach eine andere Wertschätzung für technische Innovationen gibt versus soziale Innovationen. Ja. Was ist Ihr Take? Warum ist das so? Und wie könnte möglicherweise in diesem Bereich ein Paradigmenwechsel gelingen?
Ja, also ich beantworte mal noch schnell die von mir eben gerade angedeutete Sache, dass es dass es in Sachen Finanzen bei der Innovationsforschung im Sozialen Schwierigkeiten gibt. Das sind dreimal dieselben Grenzen, Geld, Geld und Geld. Geld eins ist, technische Innovationen haben höhere Fördervolumina. Das zweite, die Unternehmen, die soziale Innovationen entwickeln wollen, haben im Sozialen keinen Forschungs- und Entwicklungstopf. Das ist so eine Erklärung, Forschung und Entwicklung im unternehmerischen Sinn, wer ein Auto neu entwickeln will, braucht extrem viel Geld, kann aber dieses Geld in sein normales Geschäftsmodell integrieren, das heißt schlicht formuliert über den Preis wieder refinanzieren. Soziale Arbeit wird über Bundesgesetze refinanziert und die finanzieren Menschen, also Personal und Mauern, also Investitionen in Gebäude. Aber Innovationen sind strukturell nicht gefördert. Und das Dritte, es gibt noch viel zu wenig soziale Innovationstransferzentren, so wie wir es im Bereich der technischen Innovationen kennen, dass wenn Ideen entwickelt werden aus Hochschulen, mit Hochschulen, dass es dann auch Übersetzungshilfen gibt. Und woraus rekurriert das? Jetzt kommt die Antwort, vor welchem Hintergrund? Das ist einfach diese andere Wertschätzung. Was ist Wert? Wert ist eben viel mehr, insofern mehr Wert, mehr Bindestrich Wert, als es nur der Pekuniäre darstellt. Natürlich kann man mit den wenigsten sozialen Innovationen Geld verdienen. Die sind auch nicht für Geldverdienen gemacht. Die wollen soziale Praxis verbessern. Und das, was dabei positiv herauskommt, kostet aber leider Geld. Und in diesem Dilemma stecken wir. Und dieses Dilemma aufzulösen ist eine relativ schwierige. Ich erhoffe mir, dass die Erfahrungen der Pandemie und jetzt nicht nur das Beklatschen von den so fleißigen, jetzt werde ich dann persönlich, weil meine Frau arbeitet auf einer Covid-Station, das Beklatschen der Pandemieheldinnen direkt am Krankenbett, sondern da muss man einfach strukturell in andere Richtungen denken.
Dann würde ich gerne noch einmal zurückkommen auf das Thema Messbarkeit. Hängt das da auch mit drin? Also weil Sie ja auch schon gesagt hatten, technische Innovationen sind easy messbar, genauso wie betriebswirtschaftliche. Ist diese Obsession mit der Messbarkeit, hängt die da ebenfalls mit drin in diesem Dilemma?
Messbar heißt, ich will jetzt auf dem Zähler sehen, ist was rausgekommen. Jetzt kann ich soziale Innovationen nicht sehen. Gesellschaftliche Veränderungen laufen viel langsamer ab, haben einen längeren Zeithorizont und der Mensch hat dann doch manchmal so ein Sturmfliegenphänomen. Er will jetzt was wissen, sonst interessiert sie nicht. Und das ist das eine Thema, aber die Kombination, und das ist mir auch wichtig, Messbarkeit ist ein Thema, beziehungsweise der Zeithorizont, aber das zweite Thema ist, was kommt raus? Und das ist eben nicht Geld und Profit und Reichtum will ich nicht sagen, es soll auch nicht sozialkritisch klingen. Das Ergebnis ist eben bessere soziale Arbeit, gesündere Patienten, vorausschauendere Gesundheitsversorgung, das sind alles so Themen, die lassen sich nicht in Euro unmittelbar ummessen, gleichwohl man natürlich auch wieder den Gegenwert von sozialen Innovationen in Geld messen kann. Vielleicht ein Ihnen wahrscheinlich bekanntes Beispiel, die viel diskutierte Innovation Discovering Hands, die blinden Frauen zutraut, dass sie Brustkrebsknoten früher erkennen als manche teure Mammographie. Diese soziale Innovation ist relativ gesehen viel kostengünstiger als teure Mammographiegeräte und sind auch manchmal sogar früher dran, etwas zu erkennen, wo die Mammographie, weil eben Menschen in die Mammographie, Frauen in die Mammographie erst, glaube ich, 50 oder 55 eingeladen werden. Und ein Mammographiegerät hat ein Frauenarzt nicht unbedingt immer da, aber so Tastuntersucherinnen kann man einstellen und dann gibt es da auch einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert. Aber das ist jetzt, deswegen ist das auch am meisten diskutiert oder viel diskutiert, das ist jetzt eines von wenigen Beispielen, wo man unmittelbar auch gesellschaftlich-wirtschaftliche positive Entwicklungen mit sozialen Innovationen sofort sehen kann oder sehr schnell.
Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage für den heutigen Podcast. Und zwar würde ich noch gerne von Ihnen wissen, welche Innovation oder welches Geschäftsmodell hat für Sie das größte Potenzial in den nächsten Jahren? Also welche Idee, welche soziale Innovation wird Ihrer Meinung nach noch einen raketenhaften Aufstieg erleben?
Da werden Sie sich nicht wundern, wenn ich jetzt einfach in meinem Duktus bleibe und als Theologe und Betriebswirt eine große Vision zeichne und das Stichwort heißt Postwachstumsökonomie. Das heißt, das Geschäftsmodell unserer Gesellschaft und das Geschäftsmodell unserer Wirtschaft muss sich in den nächsten Jahren rapide verändern und weiterentwickeln, weil so wie wir es bisher angegangen sind, werden wir es nicht so lange mehr schaffen können. Und da sehe ich tatsächlich das größte Potenzial. Es ist aber, ich sage bewusst, es ist eine Vision. Wann und wie sie kommt, werden wir sehen. Aber es gibt einige, die da schon intensiv dazu denken, forschen. Und ich glaube, so langsam, zumindest die nachwachsende Generation, ich habe 4 Kinder im Alter zwischen 24 und 30, da ist ein anderes Mindset da.
Ja, ein sehr inspirierender Abschluss. Vielen Dank. Herr Kopf, herzlichen Dank, dass Sie digital vorbeigeschaut haben in unserem Podcast. Vielen Dank für den spannenden Input Ihrer Seite. Und wir sind demnach am Ende der heutigen Folge. Und ich freue mich, wenn alle ZuhörerInnen und ich uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Dank nochmal an Herrn Kopf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.